Durch die Bibel. Eine Entdeckungsreise durch das Buch der Bücher von Dr. Vernon Mackey. Ins Deutsche übertragen von Judith Hildebrandt und gesprochen von Kai-Uwe Wojcak.
Schön, dass Sie wieder dabei sind bei unserer fortlaufenden Bibelauslegung. Seit ein paar Tagen studieren wir gemeinsam das Buch des Propheten Haggai. Dieser Prophet hatte als junger Mann selbst noch in Jerusalem gewohnt. Nun, als alter Mann, nachdem er aus dem babylonischen Exil zurückgekehrt ist, gibt er Botschaften Gottes an die anderen zurückgekehrten Juden weiter. Wie wir bereits festgestellt haben, waren das nicht immer angenehme Botschaften. Der Bau des Hauses Gottes war nämlich ins Stocken geraten, und Gott ermahnt das Volk durch den Propheten Haggai, dieses Projekt fortzusetzen. Dabei trifft er mit seinen Worten beim Volk Israel mitten ins Schwarze, was ja nicht immer angenehm ist. Erleben Sie nun in dieser Sendung mit, wie das Volk Israel auf Gottes Botschaften reagiert. Nur so viel sei schon mal verraten, die Reaktionen sind außergewöhnlich und ermutigend. Freuen Sie sich darauf. Baut doch endlich am Tempel weiter. Das ist die Botschaft, die Haggai dem Volk vermittelt. Merkt ihr nicht, dass es euch schlecht ergeht? Schaut doch mal genauer hin. Das ist kein Zufall. Gott straft euch durch Missernten und Hunger, weil ihr, anstatt euch um Gottes Sache zu kümmern, nur eure eigenen Belange im Blick habt. In Kapitel 1, Vers 9 erklärt Haggai den Menschen noch genauer, wie es um sie steht und warum sie diese Schwierigkeiten gerade erleben. Zitat: Denn ihr erwartet wohl viel, aber siehe, es wird wenig. Und wenn ihr's schon heimbringt, so blase ich's weg. Warum das? Spricht der Herr Zebaoth. Weil mein Haus so wüst dasteht und ein jeder nur eilt, für sein Haus zu sorgen. Mit dieser Formulierung unterstreicht Gott die Leidenschaft und den Enthusiasmus, mit dem die Menschen in Israel sich um ihre Häuser, ihre Belange und ihre Interessen kümmern. Es gefällt Gott nicht und ehrt ihn nicht, dass die Menschen das Haus Gottes, also den Wiederaufbau des Tempels, vernachlässigen, aber für sich selbst kunstvolle und luxuriöse Häuser bauen. Natürlich ist es nicht so, dass Gott in einem Haus oder einer Wohnung wohnt, die mit Händen gemacht ist. Unsere Kirchen und Gemeindezentren sind nicht sein heiliger Wohnsitz. Trotzdem sagt unser Umgang mit diesen Gebäuden, die zum Gottesdienst genutzt werden, auch etwas über unsere Prioritäten und unsere Liebe zu Gott aus. Der Theologe G. Campbell hat das vor vielen Jahren in einer Predigt folgendermaßen ausgedrückt: Auch wenn das Haus Gottes heute nicht mehr materiell, sondern geistlich ist, ist doch das Materielle ein höchst reales Symbol für das Geistliche. Wenn irgendwo die Gemeinde Gottes gleichgültig mit dem Ort der Versammlung, dem Ort ihrer Anbetung und ihrer Arbeit umgeht, ist dies ein Zeichen und der Beweis dafür, dass ihre Lebenskraft heruntergekommen ist. Liebe Hörer, Gott segnet eine solche Einstellung nicht. Und das zeigt er seinem Volk ganz deutlich. Sie wunderten sich über die Schwierigkeiten und Probleme, die sie hatten und die über sie gekommen sind. Doch sie wagten es nicht, die Ursache dafür bei Gott zu suchen. Dazu waren sie zu fromm. Sie schrieben die Schwierigkeiten und Probleme lieber ihrem Pech oder den schlechten Umständen zu. Mit dem Satz, es war ein ziemlich trockenes Frühjahr, versuchten sie, ein schlechtes Erntejahr zu erklären. Doch Gott streicht diese Ausreden durch, indem er gewissermaßen sagt: Ich bin es, der diese Trockenheit bewirkt hat. Ich bin es, der euch das Leben schwer macht. Und ich sage euch auch, warum. Während mein Haus, der Tempel, noch immer in Trümmern liegt und eine Baustelle ist, baut jeder von euch fleißig an seinem eigenen Haus und verschönert es. Dieses Prinzip Gottes, das Haggai hier unterstreicht, greift Jesus auf, wenn er im Matthäusevangelium in Kapitel 6, Vers 33 sagt: Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch das alles zufallen. Wenn wir Gott an die erste Stelle in unserem Leben setzen, kümmert er sich um all die anderen Dinge. Was für eine Nachricht! Doch sie ist so einfach, dass ich befürchte, dass wir sie manchmal überhören. Gott macht durch Haggai seinem Volk deutlich, dass die Missernte kein Zufall und nicht die Folge schlechter Umstände ist. In Vers 10 heißt es dann weiter: Darum hat der Himmel über euch den Tau zurückgehalten und das Erdreich sein Gewächs. Natürlich, ohne Regen konnte man keine gute Ernte erwarten. Das Getreide konnte nicht wachsen, am Weinstock wuchsen keine Trauben. Gott erklärt den Grund dafür. Ich habe den Wasserhahn abgedreht, ich habe euch das Wasser vorenthalten. In unserer modernen Gesellschaft kommen wir nicht auf den Gedanken, Missernten oder Trockenheit auf diese Weise zu erklären. Denn wir glauben an die Mechanik, die Elektronik. Wir erklären Probleme damit, dass jemand vergessen hat, einen Knopf zu drücken oder einen Hebel umzulegen. Ich frage mich manchmal, was Gott sagen würde, wenn er durch unser Land ginge. Würde er sagen: Schaut mal, habt ihr jemals darüber nachgedacht, dass hinter so manchen Problemen, die ihr erlebt, auch ich stecken könnte? Ist euch schon mal der Gedanke gekommen, dass ich damit vielleicht versuche, eure Aufmerksamkeit von den Dingen, die euch so wichtig sind, auf mich, den lebendigen Gott, zu lenken? Schauen wir also genau hin. Gott nimmt die Verantwortung für ganz viele Dinge, die in Israel schieflaufen, vollständig auf sich. In Vers 11 lesen wir: Und ich habe die Dürre gerufen über Land und Berge, über Korn, Wein, Öl und über alles, was aus der Erde kommt, auch über Mensch und Vieh und über alle Arbeit der Hände. Gott sagt damit: Die materiellen Segnungen sind nicht bei euch angekommen, weil ich sie zurückgehalten habe. Ich bin dafür verantwortlich. Wir machen heute meist andere für unser Pech und unsere Probleme verantwortlich, zum Beispiel die Politiker, die Gerichtsbarkeit oder die Wohlhabenden in unserem Land. Mag sein, dass Einzelne aus diesen Personengruppen tatsächlich ein Stück weit schuldig sind, wenn es einem Volk nicht gut geht. Doch könnte es nicht auch sein, dass wir unsere eigene Mitschuld an dem einen oder anderen, was nicht so gut läuft, völlig außer Acht lassen? Abgesehen davon sollten wir nicht vergessen, dass hinter allem der lebendige Gott steht, der Dinge zulässt oder sogar aktiv bewirkt. Deshalb ist es durchaus berechtigt, sich selbst einmal zu fragen: Angenommen, dass Gott hinter dem steckt, was nicht gut läuft, wenn das tatsächlich so sein sollte, was will er uns damit sagen? Hier im Buch Haggai sagt er ja selbst, dass er dafür verantwortlich ist, was nicht gut läuft im Land Juda. Und er erklärt den Menschen auch, warum das so ist, weil sie ihn aus ihrem Leben verbannt haben. Ich meine, deshalb ist die Lösung auch für so manches Problem in unserem Leben gar nicht so schwer und manchmal eben doch. Wir denken, wenn wir einfach eine andere Methode anwenden oder eine andere Technik einsetzen oder einen anderen Menschen in ein bestimmtes Amt wählen, dann werden die Probleme schon gelöst. Doch oft erkennen wir nicht, dass es nicht diese äußeren Faktoren sind, die unsere Probleme lösen können. Wir müssen erst feststellen, wer sie wirklich verursacht hat, bevor wir uns über die Lösungen Gedanken machen. Dies scheinen die Führer des Volkes Juda verstanden zu haben. Gottes Wort durch seinen Propheten war bei ihnen angekommen, hatte ihre Herzen erreicht. Und damit war auch die Möglichkeit gegeben, dass es zur Umkehr des ganzen Volkes kam, wie in Vers 12 berichtet wird. Da gehorchten Serubbabel, der Sohn Shealtiels, und Jeschua, der Sohn Jozadaks, der hohe Priester, und alle übrigen vom Volk der Stimme des Herrn ihres Gottes und den Worten des Propheten Haggai, wie ihn der Herr, ihr Gott, gesandt hatte. Und das Volk fürchtete sich vor dem Herrn. Wenn Gott spricht, gibt es eigentlich nur eine einzige angemessene Reaktion, und das ist Gehorsam. Dann geht es nicht darum, andere Möglichkeiten abzuwägen, nicht darum, Alternativen zu prüfen und auch nicht darum, Bedingungen zu verhandeln. Nein, dann geht es nur darum, zu tun, was Gott sagt, und ihm den Rest zu überlassen. So sagte einmal der britische Prediger Geoffrey Studdard Kennedy, Glauben bedeutet nicht, trotz Beweisen zu glauben, sondern trotz der Folgen zu gehorchen. Ich würde vielleicht ergänzen, ungeachtet aller Konsequenzen zu gehorchen. In der damaligen Situation, zur Zeit von Haggai, gehen die Führer des Volkes voran. Zerubbabel war der Gouverneur in Israel, Jeschua der Hohepriester. Zerubbabel trug also die politische Verantwortung für das Volk und Jeschua die geistliche. Mit der Umschreibung »alle übrigen« bezeichnet Haggai diejenigen, die aus der babylonischen Gefangenschaft zurückgekehrt waren. Wir stellen hier zwei Dinge fest. Erstens, sie gehorchten Gott, und zweitens, sie fürchteten Gott. Welchen Stellenwert Gehorsam bei Gott hat, macht auch der alttestamentliche Prophet Samuel deutlich. Im ersten Buch Samuel, Kapitel 15, wird berichtet, wie er König Saul nach dessen Ungehorsam ermahnt. Und dann fragt er im Namen Gottes, »Meinst du, dass der Herr gefallen habe am Brandopfer und Schlachtopfer, gleich wie am Gehorsam gegen die Stimme des Herrn? Siehe, Gehorsam ist besser als Opfer und Aufmerken besser als das Fett von Widdern.« Dasselbe meint im Prinzip auch Johannes in seinem ersten Brief, in dem er dort in Kapitel 1 schreibt, »Wenn wir aber im Licht wandeln, wie er im Licht ist, so haben wir Gemeinschaft untereinander, und das Blut Jesu, seines Sohnes, macht uns rein von aller Sünde.« Liebe Hörer, wenn wir im Licht des Wortes Gottes leben, wird uns das Wort Gottes demütigen und uns unser Versagen zeigen. Natürlich ist es nicht angenehm, daran erinnert zu werden, was zwischen uns und Gott nicht in Ordnung ist. Doch wenn wir uns von ihm korrigieren lassen, werden wir sehen, dass das Blut Jesu Christi uns reinigt von aller Sünde. Und das gibt uns die Möglichkeit, in der Gemeinschaft mit Gott zu leben. Gehorsam ist der erste Schritt, wenn wir von Gott korrigiert werden. Das Volk Israel gehorchte Gott, es hörte auf seine Stimme. Neben dem Gehorsam sehen wir aber noch eine zweite Reaktion. Sie fürchteten Gott. Und das wird im Buch der Sprüche als Bedingung dafür genannt, richtige Schritte zu gehen. Der Weisheitanfang ist die Furcht des Herrn und den Heiligen erkennen, das ist Verstand. Gottesfurcht ist der Beginn aller Weisheit. Gottesfurcht hat den Gehorsam in den Herzen der Menschen damals bewirkt. Und der Gehorsam brachte sie dazu, Gottes Wirken zuzulassen. So war es auch bei König Kyros, der den Juden erlaubt hatte, nach Juda und Jerusalem zurückzukehren, und bei den anderen Weggefährten Zerubbabels, des jüdischen Gouverneurs. Im alttestamentlichen Buch Esra wird berichtet, Da machten sich die Familienoberhäupter von Juda und Benjamin auf, und die Priester und die Leviten, jeder, dessen Geist Gott erweckte, hinaufzuziehen, um das Haus des Herrn in Jerusalem zu bauen. Dahinter steht derselbe Gott, von dem Paulus in Philipper 2, Vers 13 schreibt, Gott ist es, der in euch wirkt beides, das Wollen und das Vollbringen nach seinem Wohlgefallen. Es ist sehr wichtig, dass die Führer des Volkes, Zerubbabel und Jeschua, als Erste erwähnt werden, dass sie Gott gegenüber gehorsam geworden sind. Auch wir brauchen heute dringend mehr gehorsame Christen in Führungspositionen der Gesellschaft. Als William Gladstone, der viermalige britische Premierminister und einer der bedeutendsten britischen Politiker in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts, als er gefragt wurde, was einen Politiker besonders macht, antwortete er, »Ein Politiker ist jemand, der die Richtung erkannt hat, in die Gott ihn in den nächsten 50 Jahren führen will.« Das ist eine bemerkenswerte Aussage. Ich habe den Eindruck, dass manche führenden Politiker heute nicht einmal wissen, in welche Richtung Gott sie in den nächsten 50 Minuten führen will. Deshalb brauchen wir dringend Frauen und Männer, die Gott wirklich kennen und sich von ihm führen lassen. Wenn Führungspersönlichkeiten das zulassen, werden sie von Gott selbst bestätigt und wunderbar ermutigt, so wie das auch damals zur Zeit des Propheten Haggai geschehen ist. Aus unserem Bibeltext lese ich nun Vers 13. Da sprach Haggai, der Bote des Herrn, der beauftragt war mit der Botschaft des Herrn an das Volk, »Ich bin mit euch«, spricht der Herr. Gott sagt, »Ich bin mit euch«, eine wunderbare Zusage. Dasselbe hat Jesus bei seinem Abschied zu seinen Jüngern gesagt. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Allerdings müssen wir beachten, dass diese Verheißung damit verknüpft ist, dass wir gehorsam sind. Im Satz davor steht nämlich, darum gehet hin und machet zu Jüngern alle Völker. Taufet sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehret sie halten alles, was ich euch befohlen habe. Jesus verspricht seinen Jüngern, bei ihnen zu sein, wenn sie in seinem Auftrag Menschen zu Jüngern machen. Er hat seinen Leuten nicht versprochen, bei ihnen zu sein, wenn sie im Sessel sitzen und nicht für ihn aktiv werden wollen. Er hat nicht zugesagt, mit uns zu sein, wenn wir nur abwarten und die Hände in den Schoß legen. Nein, er hat uns verheißen, mit uns zu sein, wenn wir gehorsam sind. Im Tun des Willens Gottes finden wir seinen Segen und Gemeinschaft mit ihm. Gleiches erlebten die Rückkehrer aus der babylonischen Gefangenschaft. Sie und ihre Anführer gingen voller Einsatz zurück an ihre Arbeit, wie es in Vers 14 beschrieben wird. Und der Herr erweckte den Geist Serubabels, des Sohnes Shealtiels, des Statthalters von Juda, und den Geist Jeschuas, des Sohnes Jozadaks, des Hohenpriesters, und den Geist aller übrigen vom Volk, dass sie kamen und arbeiteten am Hause des Herrn Zebaoth, ihres Gottes. Ich bin der Meinung, dass es sehr wichtig ist, hier die Leiter des Volkes in Aktion zu erleben. Serubabel war der zivile Leiter, der Gouverneur. Er entstammte der königlichen Linie und war der Sohn von Shealtiel, dessen Name bedeutet Gott im Gebet bitten. Und Jeschua, der Hohepriester, war der Sohn von Jozadak, der als hoher Priester während der babylonischen Invasion sein Amt versah. So sehen wir hier die zivilen wie auch die religiösen Leiter Seite an Seite an der Arbeit für Gott. In Vers 15 bekommen wir von Haggai noch eine weitere Information zur Datierung. Dort heißt es, dies geschah am 24. Tage des 6. Monats im 2. Jahr des Königs Darius. Das ist nach unserer Zeitrechnung der 24. September im Jahr 520 vor Christus. Die erste Botschaft Haggais wurde, so steht es im allerersten Vers des Buches Haggai, am 1. September, also 3,5 Wochen vorher verkündet. Gott forderte das Volk heraus, sich seiner Prioritäten neu bewusst zu werden. Und sie haben das getan, sind zusammengekommen, haben das Bauprojekt organisiert, Bäume gefällt, daraus Bauholz hergestellt und dann begonnen, den Tempel zu bauen. Nun also, 24 Tage später, richtet Haggai seine zweite Botschaft, die er von Gott erhalten hat, an das Volk. Und in dieser Botschaft versichert er ihnen, dass Gott an ihrer Seite ist. Nun kann man natürlich fragen, was passierte in den 3,5 Wochen dazwischen? Nun, zum einen war das der Monat, in dem die Feigen und die Trauben geerntet wurden, und die Menschen wollten sicher die Ernte nicht verlieren. Sicher gab es aber auch noch viel Schutt auf der Baustelle, der weggeräumt werden musste. Die Materialvorräte mussten gesichtet und die Arbeitstrupps eingeteilt werden. Es wäre sicher nicht klug und weise gewesen, sich ungeplant und ohne angemessene Vorbereitung in das Projekt zu stürzen. Vielleicht aber haben sie diese Zeit auch dafür genutzt, Gott ihre Sünden zu bekennen und sich im kultischen Sinne zu reinigen, damit ihre Arbeit Gott auch wirklich gefallen konnte. Alles sollte in einer Haltung geschehen, wie sie in Psalm 51 ab Vers 18 zum Ausdruck kommt. Dort heißt es, »Du hast keine Lust am Schlachtopfer, sonst gäbe ich es. Brandopfer gefällt dir nicht. Die Opfer Gottes sind ein zerbrochener Geist. Ein zerbrochenes und zerschlagenes Herz wirst du, Gott, nicht verachten.« Tue Zion Gutes in deiner Gunst, baue die Mauern Jerusalems. Dann wirst du Lust haben an rechten Opfern, Brandopfern und Ganzopfern. Dann wird man Stiere darbringen auf deinem Altar. Der Prophet Haggai war offensichtlich ein ordnungsliebender Mensch. Das erkennt man allein schon daran, wie sorgfältig er die Ereignisse damals datierte. Er hatte organisatorische Fähigkeiten und stand mit beiden Beinen fest auf der Erde. Er packte selbst mit an, als die Menschen den Tempel wieder aufbauen wollten. Und während sie arbeiteten, ermutigte er sie und forderte sie immer wieder aufs Neue heraus. Das Wichtigste aber ist, alles sollte dazu dienen, Gott die Ehre zu geben. Was im Buch des Propheten Haggai berichtet wird, ist von unserer Lebenswirklichkeit nicht weit entfernt, auch wenn die Ereignisse rund 2500 Jahre zurückliegen. Haggai war jemand, der die Menschen wachgerüttelt hat, ihnen gesagt hat, was in ihrem Leben falsch läuft. Auch wir brauchen hin und wieder jemanden, der uns aus dem alten Trott befreit, der uns ermutigt oder der uns herausfordert, nicht in der Routine zu versinken. Der uns darauf aufmerksam macht, neu nach Gottes Willen zu fragen. Oder der uns sogar auf Sünde in unserem Leben hinweist. Haggai war solch ein Freund für das Volk Gottes. Nicht immer bequem, aber sehr hilfreich. Ich wünsche Ihnen solche Menschen in Ihrer Nähe, die Sie zu dem herausfordern, was Gott mit Ihnen vorhat, und der gegebenenfalls den Finger in Ihre wunden Punkte legt. Lassen Sie eine solche Gelegenheit nicht verstreichen, sondern lassen Sie sich korrigieren und ermahnen, damit Sie Gottes Segen erleben, damit Sie ein Teil dessen werden, was Gott Besonderes in Ihrem Leben und durch Sie in Ihrem Umfeld bewirken will, damit er geehrt wird. Gottes Segen mit Ihnen und auf Wiederhören.